Mir kam gerade noch so in den Sinn, haben wir mal drüber nachgedacht, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Was geht's uns gut als Kinder Gottes in dieser Welt? Wohlergehen meint ja nicht nur, ich habe kein Kopfweh mehr, sondern Wohlergehen meint, Gott hat für alles gesorgt. Für Zeit und Ewigkeit. Das Erbe ist bereit, hat er für uns auserwählt. Finde ich einen ganz tollen, großen Gedanken. In diesem Sinne sei die Gnade mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns heute den Predigttext mal zu Beginn, ohne erst groß hinzuführen. 2. Mose 19, die Verse 1 bis 6. Da heißt es am ersten Tag des dritten Monats, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügel und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Segne Reden und Hören dir zur Ehre. Amen. Liebe Gemeinde, liebes Volk Gottes, das Volk Gottes ist schon immer ein Volk gewesen, an dem man die Wunder Gottes sehen konnte und sehen kann. Volk Gottes heißt doch Eigentum Gottes. Er nennt sie ja hier auch im Text mein Eigentum. Volk Gottes bedeutet, wir gehören Gott. Er hat uns teuer erkauft. Wir sind sein. Und Gott ist mit seinem Volk viele wundersame und wunderbare und wundervolle Wege gegangen. Er hatte sein Bundesvolk mit Macht aus der Knechtschaft in Ägypten geführt. Sie konnten alle seine Wunder sehen, die er kraftvoll tat. Sie konnten mit ansehen, wie Gott die Plagen über Ägypten schickte, oder mussten es mit ansehen, damit Pharao das Volk Gottes endlich ziehen ließ. Sie konnten erleben, wie der Todesengel durch das ganze Land Ägypten zog und alle Erstgeburt tötete, außer wo das Blut am Türpfosten war. Sie konnten sehen, Gott steht zu seinem Wort. Aber nicht nur damals, auch heute können wir immer wieder sehen, Gott steht zu seinem Wort. Er hatte alle Erstgeburt vom Volk Israel verschont, wenn sie das Blut des Lammes an die Türpfosten strichen. Sie konnten sehen, wie Gott sie rettete, indem er das Meer teilte und sie trockenen Fußes hindurchziehen konnten. Ja, mussten hinterher nicht die Socken wechseln. Sie erlebten gleichzeitig auch, wie Gott die Heere des Pharao aber in den Fluten ertränkte. Sie sahen Gottes Gegenwart in der Wolkensäule, in der Feuersäule. Sie hatten viel mit Gott erlebt. Wünschen wir uns ja vielleicht manchmal, ne, dass wir sagen, ja, wenn wir so viel mit Gott erlebten wie damals, dann, ja, was denn dann? Wäre unser Glaube tatsächlich gefestigter? Wäre er tatsächlich größer? Würden wir tatsächlich mehr glauben? Die hatten hier ganz viel mit Gott erlebt. Und jetzt sind sie schon 3 Monate unterwegs auf Gottes Wort hin, in Richtung des verheißenen Landes. Und jetzt kommen sie in die Wüste Sinai. Und dort machten sie Rast. Nicht auf dem Campingplatz mit Wohnmobil, sondern an einem Berg. Endlich konnten sie einmal ausruhen. Und nur Mose, der beginnt auch noch auf den Berg zu steigen. Er macht keine Pause, sondern er beginnt den Aufstieg. In unserem Text heißt das ganz einfach, Mose aber stieg hinauf zu Gott. In der Bibel spielen Berge immer eine besondere Rolle. Sie sind sehr oft Orte, wo Menschen Gott begegnen. Und so auch hier. In Marburg haben wir auch 2 Berge, die so nach Gottesbergen benannt sind. Ne? Den Hebronberg und den Taborberg. Ja? Also, so auch hier. Mose soll ja später hier die Gesetzestafeln dann in Empfang nehmen. Er macht sich also auf den Weg und steigt auf diesen Berg. Mose stieg zu Gott hinauf. Interessant ist, dass später in Vers 20 geschrieben steht, dass Gott auf den Berg Sinai hinabsteigt. Haben wir jetzt hier nicht diesen Vers. Da heißt es, Gott stieg auf den Berg hinab. Gott kommt ihm später entgegen. Er kommt herunter. Gott muss auf den Berg heruntersteigen. Wir haben das gerade gesungen, du großer Gott. Und haben immer gefragt, wie groß bist du? Ja, er muss sogar auf den Berg hinuntersteigen. Ein großes Wunder. Der heilige Gott macht sich auf den Weg nach unten. Gott kommt seinem Volk entgegen. Und jeder von Ihnen, von euch hier, die Volk Gottes sind, ihr habt das mal erlebt, dass Gott euch entgegengekommen ist. Dass er euch begegnet. Und meistens gar nicht in den sonnigen Höhen, sondern in den Tiefen, wo er herabgekommen ist. Gott steigt aus dem Himmel herab, ist das zu begreifen? Der König der Welt, der Schöpfer des Universums, wir haben es gesungen, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, der macht sich auf den Weg uns entgegen. Können wir das begreifen? Aber hier in unserem Text hat sich ja Mose nun aufgemacht, Gott entgegen. Und Gott war auch schon dort. Denn es heißt, und der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Das habe ich mir mal versucht vorzustellen. Der geht auf den Berg. Und Gott ruft ihn schon vom Berg aus zu. Was muss das für ein Echo gegeben haben? Vers 3. Auch hier war Gott schon längst gekommen. Hier sind neben den ganzen anderen Wundern, die das Volk Gottes schon erlebt hatte, weitere Wunder geschehen. Große, eindeutige Hinweise auf Jesus Christus, der einmal Mensch wird und ganz auf diese Erde kommt. Weil er uns liebt, der alles aufgibt für uns. Und jetzt ruft Gott dem Mose vom Berg aus etwas zu. Gott möchte dem Volk durch Mose etwas sagen. Was lässt er ihnen sagen? Und es ist schön, dass da steht, Gott ruft. weiß nicht, Gott sagte oder Gott flüsterte vom Berg. Manchmal flüstern wir Jesus so in diese Welt. Gott ruft. Was lässt er rufen? Er erinnert sich an die großen Wundertaten, die er getan hat. Ja, ist denn das nötig? Muss Gott ihnen das denn immer wieder vorhalten, was er ihnen alles Gutes getan hat? Gott lässt ihn sagen, ihr habt gesehen, hier Augen, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Vers 4, ihr habt gesehen. Ich habe doch alle diese Wunder vor euren Augen getan. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Keiner kann sich rausreden. Keiner kann sagen, ach, habe ich nicht mitgekriegt. Ja, wenn ich in der Schule immer eine Antwort, ich wusste in der Grundschule, habe ich immer gesagt, ach, da war ich krank. Ja. Hier kann sich keiner rausreden. Alle haben es mitbekommen, wie große Taten Gott getan hat. Gott erinnert sie daran. Und wie schnell hatten sie das wieder vergessen. Als Mose später vom Berg hinabstieg mit den Gesetzestafeln in seinen Händen, da hatten sie sich schon einen anderen Gott gemacht. Ein goldenes Stierbild. Ein Gott, den sie sehen, anfassen konnten. Ein Gott zum Anfassen, das goldene Kalb, so sind wir Menschen. Da zeigt uns Gott seine Macht und seine Wunder. Und wie schnell haben wir das wieder vergessen? Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an das erinnern, was Gott Gutes getan hat für uns. Wie können wir das machen? In Psalm 103 heißt es, kennen Sie alle, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir dürfen im Leben viel vergessen. Und es ist gut, dass wir vergessen. Unser Gehirn ist auch aufs Vergessen programmiert, nicht aufs Behalten. Zum Behalten müssen wir kämpfen, das Vergessen kommt von ganz alleine. Ja? Das weiß jeder, der, also ich sage jetzt was und Sie verraten es nicht. Als ich in Tabor war, wir waren die erste Klasse, die geschlossen durch die Merkverse durchgefallen ist. Es gab so eine ganze Litanei Merkverse und wir haben sie alle nicht gekonnt. Mussten wir alle zum Günter Hopp und haben uns geschämt. Also das Gehirn ist aufs Vergessen programmiert. Ja? Wir müssen uns immer wieder an das erinnern. Erinnern, was Gott Gutes getan hat. Wie machen wir das? Wie bitte? Gott loben, nachlesen, ins Gedächtnis rufen, von der Schwester, vom Bruder wieder sagen lassen, was, seht, was hat Gott getan bei dir, bei mir, in dieser Welt. Oder das kann eine kleine Karte sein, die wir uns auf den Nachttisch stellen. Oder besser ins Bad an den Spiegel hängen, da ist dann wenigstens hell. Vielleicht dieses Wort hier aus Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das geschieht aber auch in der Gemeinde, wenn wir uns gegenseitig immer wieder an die Wunder Gottes erinnern, das größte Wunder, Gott wurde Mensch für dich und mich. Wir erfahren es durch das tägliche Bibellesen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also, Gott erinnert sie an all das. Ich habe euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht. Gib doch dieses schöne Lied, auf Adlerflügeln getragen. Kennt ihr das? Ja. So aussichtslos das alles auch aussah zunächst, Gott hatte sie durchgebracht. Wie ausnahmslos auch in deinem Leben manchmal alles schien. Gott hat dich bis heute durchgebracht. Bis heute, bis jetzt, bis hierher. Wir haben Gottes Zuspruch erlebt, wie er uns durchgebracht hat. Und jetzt lässt Gott ihnen sagen, und nun, jetzt, nachdem ich euch all das gesagt habe, in Erinnerung gerufen habe, nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Warum begründet Gott das mit, denn mir gehört die ganze Erde? Warum muss er das denn hier begründen? Er muss es nicht, er tut es. Die ganze Erde ist sein. Und er sagt, ich kann darauf zugreifen. Ich kann mir ein Volk daraus nehmen. Es ist alles meins. Und wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, so gehört ihr dazu. Ich nehme euch damit rein. Jetzt kommt der Anspruch Gottes. Erst der Zuspruch, jetzt der Anspruch. Gott macht das Angebot, ihr dürft mein Eigentum sein, Eigentum des heiligen Gottes, dem Himmel und Erde gehören. Aber dieses Angebot ist an eine Bedingung geknüpft. Wenn ihr meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet. Wir sind also nicht automatisch Kinder Gottes. Es gibt ja so unselige Volkslieder, wir sind ja alle Kinder Gottes oder irgendwie so. Ja, nein, sind wir nicht. Wir werden zu Kinder Gottes, indem Gott uns dazu macht. Wenn ihr meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten werdet. Im Anschluss im Abendmahl wollen wir uns ja an diesen Bund den Gott mit uns geschlossen hat, neu wieder erinnern lassen und zusprechen lassen, auch du gehörst dazu durch den Glauben an Jesus. Wenn ihr meine Stimme hören werdet, ja, wir haben Gottes Stimme, das, was er uns sagt in der Bibel. Dort steht alles, was wir über Gott wissen können und sollen. Das ist die Stimme Gottes. Und diese Stimme Gottes hat auch einen Namen, Jesus Christus. Am Anfang des Johannesevangeliums können wir alle auswendig, ja? Am Anfang war das Wort. Jawohl, gut aufgepasst. Und Gott war das Wort. Und in den weiteren Versen wird dann deutlich, dass dieses Wort Jesus Christus selber ist. Oder der Schreiber des Hebräerbriefes beginnt mit dem Satz, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Da haben wir es. Zur Zeit des alten Bundes hatte Gott noch durch die Propheten geredet. Und hier in unserem Predigtext ja konkret durch Mose. Aber wir leben jetzt in dem neuen Bund und da hat Gott zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus Christus. Und jetzt sollen wir auf diese Stimme hören, auf die Stimme Jesu. Bei der Verklärung Jesu auf dem Taborberg, also auf dem in Israel, nicht auf dem hier, da wurde Jesus von einer Wolke überschattet und Gott sagte aus dieser Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Gott hat sich an Jesus gebunden. Jesus ist das vorerst letzte Wort, das Gott an uns richtet. Und deshalb kann Jesus auch sagen, wer mich hört, der hört den Vater. Ich und der Vater sind eins. Also, wer Jesus nicht möchte, wer auf ihn nicht hört, der hört auch nicht auf Gott. Und ihr versteht Gott auch nicht. Gott hat Jesus alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Und wer ihn nicht will, will Gott nicht. Denn Jesus hat nie was anderes gesagt als der Vater im Himmel. Wenn Gott also jetzt seinem Volk sagen lässt, wenn ihr meiner Stimme gehorchen werdet, dann heißt das für uns, wenn ihr auf Jesus hört. Und wenn ihr meinen Bund halten werdet, was ist das? Ja, der Bund damals war von Gott mit Abraham geschlossen worden. Und wir leben in dem neuen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, in Jesus Christus. Was ist dieser Bund? Ist eigentlich ganz einfach, man kann ihn nur mit 4 Worten beschreiben: Jesus starb für mich. In den Worten steckt alles drin. Das Blut Jesu macht mich rein von aller Schuld, durch den Glauben kann ich es ergreifen. Durch den Glauben nehme ich es an. Für uns heißt das also, wenn ihr auf Jesus hört und seine Gerechtigkeit stellvertretend für euch in Anspruch nehmt, dann seid ihr mein Eigentum. Dann gehört ihr mir. Und noch mehr, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Wer von euch gehört zu dieser heiligen Nation? Zeig doch mal auf, wer alle zu dieser heiligen Nation dazugehört. Ja. Ach, eine ganze Menge, ne? Die ihr von Jesus erkauft worden seid. Ihr seid eine heilige, eine ausgesonderte, eine extra genommene Nation. Ja. Ein Königreich von Priestern. Also ist jetzt nicht der katholische Priester mit gemeint, sondern Priester, die fürsorglichen Dienst für die Gemeinde vor Gott tun. Luthers Anliegen war das ja auch schon, das allgemeine Priestertum der Gläubigen, ja, das wieder auf den Sockel zu stellen. Jeder, der zu Jesus gehört, ist ein Priester, das heißt von Gott geheiligt, von ihm ausgesondert zum Dienst in seinem Reich. In manchen Gemeinden ist das ja verloren gegangen. Ja? Da kann nur der Priester Priester sein und steht über der Gemeinde. Aber im Volk Gottes, so sagt uns Gott hier, ist jeder Gläubige ein Priester. Jeder ist verantwortlich für die Herde Gottes. Jeder ist heilig und Mitglied eines Königreiches. Jeder, der auf die Stimme Jesu hört und seinen Bund hält. Käthe, ich stelle mir dich gerade mit Krone vor, das sieht bestimmt hübsch aus. Ja. Ihr sollt mir eine heilige Nation sein. Das heißt, eine ausgesonderte Nation, die zu Gottes Ehre lebt. Das waren die Worte, die Mose zu dem Volk reden sollte. Also jetzt ein bisschen ausführlicher, weil ich es mal so ein bisschen ausgemalt habe. Und er hat sie ihnen gesagt und dann empfingen sie die 10 Gebote. Und so geschieht das auch heute. Gottes Wort an uns geschieht immer in Zuspruch und Anspruch. Gott wirbt um uns. Er hat auch uns zu sich gebracht und stellt uns vor die Wahl, zu seiner Ehre leben, auf Jesus zu hören oder für uns selber zu leben und dem Teufel zu dienen. Und jetzt, anschließend im Abendmahl, feiern wir wieder diesen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat in Brot und Wein. Und lasst uns diese Abendmahlsfeier dazu nutzen, uns neu auf die Seite Gottes zu stellen, die Stimme Jesu zu hören, seinen Bund zu halten, dann sind wir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk, Gottes Eigentum. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du herabgekommen bist, dass du Mensch geworden bist in Jesus, um uns zu erlösen. Du hast das Gesetz erfüllt, was keiner von uns konnte. Und durch den Glauben schenkst du uns diese Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Fassen können wir es nicht, glauben möchten wir es. Und ich bitte, Herr, halte uns bei diesem Glauben, dass wir durch den Glauben an dich für Zeit und Ewigkeit Frieden haben mit Gott. Wir danken dir, dass wir auch in unserem Leben immer wieder deine Heilstaten sehen dürfen im Rückblick. Und wenn uns vielleicht der nächste Schritt und das Morgen noch so verborgen ist und Angst macht, so wollen wir vertrauen, dass du auch weiter es gut machst, weil du uns bis heute schon durchgebracht hast. Und wir bitten dich für die, die noch nicht zu deinem Volk gehören. Herr, dass du weiter ihnen nachgehst, an ihrem Herzen anklopfst und sie auch einmal zu der Schar derer gehören, die dich ewig loben werden. Amen.